Lasst uns noch einmal beten. Ja, das wünschen wir uns von dir, oh Gott, dass du uns nahe bist und dass etwas von deiner Stärke, deiner Kraft auch in uns ist. Die Stärke, die in dir ist und die Güte, die in dir ist und die Gnade, dass sie auf uns strahlt und in uns Wohnung nimmt. Amen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, hab keine Angst und fürchte dich nicht. Wir haben es heute schon ein-, zweimal als Motiv gehört. Dazu eine Geschichte aus dem Neuen Testament, genau aus dem Matthäusevangelium, dem 14. Kapitel ab Vers 22. Uns gut bekannt die Geschichte von dem sinkenden Petrus. Zuvor, das muss ich auch sagen, ist ein großes Wunder passiert, nämlich die Speisung der 5000 Menschen am See Genezareth. Und danach setzt unsere Geschichte ein. Sofort danach nämlich drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen die Volksmenge, die da gespeist worden war, verabschieden. Nachdem er die Volksmenge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort auf dem Berg. Das Boot mit den Jüngern war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies ihnen direkt von vorn ins Gesicht. Um die vierte Nachtwache, das ist so gegen 3 Uhr morgens, um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Jesus lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen: "Das ist ein Gespenst." Und vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: "Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben." Und Petrus antwortete Jesus: "Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen." Jesus sagte: "Komm." Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war, und er bekam Angst. Er begann zu sinken und schrie: "Herr, rette mich." Sofort streckte ihm Jesus die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus: "Du hast wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt?" Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Und die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und sie sagten: "Du bist wirklich der Sohn Gottes." Soweit der Bibeltext. Warum eigentlich haben damals Menschen, nämlich die Jüngerinnen und Jünger Jesu, diese ja doch etwas skurrile Geschichte weitererzählt? Immer wieder. 20 bis 30 Jahre lang, so lange, bis Matthäus, der Evangelist, sie in seinem Evangelium für die Nachwelt niedergeschrieben hat. Warum haben sie diese Geschichte weitererzählt? Sie ist ja wirklich etwas skurril, über das Wasser laufen. Nie wieder wird in der Christenheit seitdem von solch einem Wunder berichtet. Von anderen Wundern ja, durch die Jahrhunderte, gemäß den Verheißungen Jesu, aber das? Zu den neutestamentlich anerkannten und durch Paulus sozusagen zertifizierten Geistesgaben, den Charismen, den Gnadenraben, gehört das Wasserwandeln ja nun auch nicht. Sonst hätten ganz nebenbei gewiss ein paar Kollegen aus dem aus den entsprechenden geistlichen Lagern im Osten Hannovers, das schon selbst längst ausprobiert und bei einigem Erfolg, 10 Schritte auf der Leine hätten ja dann vielleicht gereicht, daraus eine kleine missionarische Show inszeniert. Wasserwandeln gehört nicht zu den Geistesgaben. Aber warum fasziniert diese Geschichte auch heute noch Predigerinnen und Prediger so sehr, dass sie sie in ihr Grundrepertoire von Predigtexten auf jeden Fall aufgenommen haben? Habe ich ja auch. So. Wir kriegen das schon hin. Warum haben Pastoren wie ich das auch in ihre Predigttextrepertoires aufgenommen? Klar, ganz vordergründig ist das eine Geschichte, die Jesus verherrlicht und verherrlichen soll. Der Meister, Jesus, Herr auch über die Natur und über ihre Gewalten. Jesus, der Gottessohn, der kann, was alle anderen an sich nicht können, Wunder über Wunder. Eine Geschichte, die Jesus verherrlicht. Aber dass es darauf nicht ankommt, jedenfalls nicht in erster Linie, das merkt man sofort beim Lesen, wenn man mit dem Herzen liest. Es geht nicht einfach nur um Jesus, sondern es geht um das Leben mit Jesus. Genauer um die Beziehung zu ihm und um den Glauben und noch genauer um Glauben und Zweifel in den Stürmen des Lebens und noch genauer um die Hand Jesu in diesen Stürmen. Insofern eben doch eine Geschichte über den Meister Jesus, Jesus Christus, den Auferstandenen, aber eben nicht nur über den Meister Jesus als Wassersportler und Wellenreiter, den das Wasser trägt, sondern viel wichtiger über Jesus, der unser Leben trägt. Die Geschichte ist ein Spiegel für Christinnen und Christen von ihrem Leben und ihrem Glauben und worauf es dabei ankommt. Schauen wir also ein wenig in den Spiegel. Die Geschichte wird sozusagen durchlässig für unser Glaubensleben. Und diese Geschichte beginnt so, wie Glaubensgeschichten beginnen sollten. Jesus bittet die Jünger, ja, er drängt sie sogar einzusteigen ins Boot. Und schon hier spiegelt sich in diesem See Genezareth erprobten hölzernen Fischerkahn ein ganz anderes Schiff. Ein Schiff nämlich, das sich Gemeinde nennt. Und das natürlich Riefen und Macken hat, aber das normalerweise trägt. Dass man steuern kann. Und das zumindest bei guter Wetterlage gelegentlich auch vorwärts kommt. Wenn einem eben nicht der Wind ins Gesicht bläst. Und so kommen sie zunächst vorwärts, die Jünger, in ihrem Schiff. Sie arbeiten, sie rudern und ziehen so ganz fröhlich ihre Straße, also ihren Wasserweg, während Jesus unterdessen auf einen Berg steigt und betet. Er ist zwar physisch, also leiblich, nun nicht bei den Jüngern, aber er begleitet sie mit seinem Gebet und seinem Segen, mit seiner Fürsprache beim Vater im Himmel. Das ist ja eigentlich zunächst mal eine wunderbare Arbeitsteilung, jedenfalls solange alles gut läuft. Arbeiten die einen und beten die anderen. Aber nun, es ist kaum anders zu erwarten, jedenfalls im realen Glaubensleben, kommt doch ein Sturm auf. Der Wind bläst ihnen ins Gesicht, so heißt es, und die Jünger in ihrem Schiff kommen nicht mehr recht vorwärts. Sie rudern, aber sie treten auf der Stelle. Die Wellen machen ihnen schwer zu schaffen. Das tolle Boot wird zu einer winzigen Nussschale, die kaum noch Sicherheit bietet. Und Spaß macht diese fröhliche Seefahrt nun auch nicht mehr. Die Jünger bekommen Angst. Sie drohen zu resignieren, weil alle Plackerei nichts nützt. Dieses Schiff, eben auch das Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist kaum noch planvoll zu steuern, sondern wird von den Wellen getrieben. Und Jesus, Jesus scheint ganz weit weg zu sein, unsichtbar. Und sie fühlen sich richtig allein, die Jünger. Jesus allerdings ist schon längst da, bei ihnen, in ihrer Nähe, mitten im Sturm, ganz ohne Boot. Das, was die Jünger so bedroht, das Wasser, die Wellen, Jesus hat das im wahrsten Sinne des Wortes unter den Füßen. Nur, das passt nicht in das Bild der Jünger. Hier haben sie Jesus gar nicht erwartet. Sie entdecken Jesus nicht. Sie halten ihn für ein Gespenst, für ein Trugbild, gar für etwas aus der Unterwelt, für ein Hirngespinst. Und das verdoppelt ihre Angst. Es ist ja auch schwer. Da kommt eben kein Wellness-Jesus, kein Wohlfühl-Jesus, der ein paar genussvolle Stunden bereitet. Das hat er vorher bei der Speisung der 5000 ja getan. Aber jetzt kommt da kein Wellness-Jesus, sondern jetzt kommt jemand, der bei ihnen ist in den Stürmen, mittendrin. Aber gerade dort und gerade dann, wenn seine Gegenwart eigentlich am nötigsten ist, nämlich in den Stürmen des Lebens, da ist die Versuchung wirklich groß, das alles mit dem Glauben und der Nähe Jesus für ein Hirngespinst zu halten. Das passiert ganz oft bei Menschen. Für Einbildung zu halten. Für einen wahrhaft gespenstischen Abklatsch des wahren Jesus. Und manchmal quält einen dieser gespenstische Abklatsch dann ja in den Nöten und Stürmen des Lebens geradezu. Gerade in den Nöten, in der Lebensnot, da können wir oft kaum glauben, dass wir es hier auch noch mit Jesus zu tun haben und nicht mit einem Hirngespinst, und wir nehmen ihn nicht wahr. Wir erkennen ihn nicht. Ich bin es, sagt Jesus. Ich bin es doch. Seht ihr mich nicht? Ich bin es und habt keine Angst und fürchtet euch nicht. Das lösende, das erlösende Wort, ich bin es. Wenn wir ins Alte Testament schauen, das ist die, Theologen sagen, Selbstvorstellungsformel Gottes, das Wort, mit dem er sich vorstellt, ich bin der ich bin. Ich bin es. Und der schönste Satz oder die schönsten Sätze des Alten Testamentes für mich oder zu den schönsten Sätzen gehört dieses: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Den Jüngern aus dem Alten Testament gut bekannt, diese beiden Sätze: Ich bin es und fürchte dich nicht. Wer das hört und versteht, auf diesem Hintergrund, der weiß, hier ist kein Gespenst. Hier ist auch nicht einfach nur ein Mensch oder ein irgendwie gearteter historischer Jesus oder sowas. Nein, hier habe ich es mit Gott zu tun. Hier habe ich es mit Gottes Macht zu tun, mit dem Sohn Gottes. Ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin hier bei euch. Und jetzt? Jetzt kommt die Stunde, der Auftritt des Petrus, Glaubensheld und Prototyp aller Jüngerinnen und Jünger. Und Petrus inszeniert hier seine persönliche Glaubensgeschichte, die in Wahrheit natürlich vorbildlich auch schon wieder die Glaubensgeschichte vieler späterer Christinnen und Christen abspiegelt und sie widerspiegelt. Petrus lässt sich von diesem Satz Jesu, ich bin es, fürchte dich nicht, zum Glauben provozieren, aber auch umgekehrt, er provoziert Jesus. Wenn du es bist, Herr, dann, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Und das heißt, Petrus probiert es aus. Er lässt sich darauf ein, dass er es hier möglicherweise wirklich mit Jesus, mit dem Gottessohn zu tun hat. Und er handelt dabei keineswegs vorschnell oder unüberlegt, auch keineswegs eigenmächtig. Aber Petrus will wissen, was Sache ist, ob das stimmt. Er provoziert, er verlockt Jesus sozusagen geradezu dazu, dass der jetzt seine Macht erweist. Er fordert Jesus heraus, zu zeigen, dass das wahr ist, dass er es hier wirklich mit Jesus zu tun hat und dass das tragfähig ist, wenn man es mit Jesus zu tun bekommt. Und dass das tragfähig ist, wenn man ihm vertraut. Dass das Vertrauen zu Jesus oben hält und selbst in den Stürmen des Lebens, in Nöten und Verzweiflungen verlässlich ist. Petrus provoziert Jesus dazu, dass er das erweist. Wenn du es wirklich bist, dann gib mir den Befehl, zu kommen. Petrus will hier keineswegs ein zweiter Jesus sein, genauso toll und wundermächtig, darum geht es gar nicht. Er will nur antesten, ausprobieren, ob das auch der Realität standhält, was er da sieht und hört. Befiehl mir und dann probiere ich es aus. Und Jesus sagt ganz kurz und knapp, komm. Ich habe beim Nachdenken über den Text versucht, darauf zu lauschen, innerlich. Mit welchem Ton hat Jesus das wohl gesagt, dieses Komm? Ich weiß es natürlich nicht, ich war nicht dabei, aber ich habe versucht, darauf zu lauschen. Sagt Jesus dies so etwas ironisch, liebevoll ironisch? Komm, na du kleines Glaubensgroßmaul Petrus, dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, ob du das dann auch wirklich durchhältst. Und Klammer auf, ich ahne schon, mein lieber Petrus, dass das schief geht, Klammer zu. Oder sagt er es eher hart? Lieber Petrus, mein Freund, komm, aber du überhebst dich. Du willst es ja unbedingt, also zeige ich dir mal, wo der geistliche Hammer hängt. Und ich lasse dich dann ganz religionspädagogisch auf die Schnauze fallen, damit du merkst, wer hier der Meister ist. Oder sagt er es ermutigend? Ja, komm, Petrus, probier es aus. Und wenn was schief geht, ich bin ja trotzdem da. Ich glaube, ich höre Jesus richtig, wenn ich es in diesem dritten Tonfall höre. Dem Ermutigenden. Komm, probiere es aus. Im Notfall bin ich ja trotzdem da. Und wenn ich es so verstehe. Und Petrus riskiert es auf das Wort Jesu hin. Er geht los. Und, oh Wunder, es funktioniert. Es klappt. Auch er wandelt über das Wasser und kriegt die Stürme des Lebens unter seine Füße. Und das geht eine Weile gut. So gut, dass Petrus schon schier ein Lobpreislied anstimmen möchte und sieghaftes Leben spürt. Genauso lange, bis die Realität ihn wieder einholt. Das heißt genau genommen, und jetzt muss man genau hingucken, die andere Seite der Realität. Petrus verliert nämlich die Realität, die Wirklichkeit Jesu aus den Augen in dem Moment. Und er sieht auf einmal nur noch die Realität von Wind, Wellen und den Stürmen des Lebens. Und er gerät in den Bann dieser anderen Seite, in den Sog. Sie wird übermächtig und bekommt Macht über ihn. Und Petrus zweifelt. Ich habe mich da sprachwissenschaftlich mal kundig gemacht und aufklären lassen. Zweifel, das Wort, hat in der Tat mit zwei zu tun. Wer zweifelt, der ist zwiefältig und nicht mehr einfältig auf eine Sache ausgerichtet. Und Petrus, der zweifelt, wird in diesem Moment zweifältig. Er ist nicht mehr eindeutig gerade auf das Wort Jesu, auf seine Verheißung, auf seine Realität hin ausgerichtet, sondern er wird hin und her gerissen zwischen diesen beiden Realitäten. Auf der einen Seite der Realität Jesu, komm, du kannst mir vertrauen, und auf der anderen Seite Wind, Wellen und Gefahr, die einen und ihn in den Bann schlagen. Und er zweifelt, er wird zwiefältig. So sehr, dass die Gefahr, der Sturm, die Angst übermächtig werden und ihn beherrschen, und er beginnt tatsächlich zu versinken in dieser einen Seite der Wirklichkeit, nämlich in seiner Angst und in seiner Verzweiflung. Ich habe Vergleichbares schon öfter selbst erlebt. Also keine Sorge, die Gabe des Wasserwandelns ist mir nicht zuteil geworden, sondern nur etwas Ähnliches. Meine Frau und ich, wir sind im Urlaub gerne auf Madeira. zum Wandern. Das ist eine wunderbare Wanderinsel. Und wer schon mal da war, kennt sie, diese sogenannten Levadas. Das sind diese kleinen Bewässerungsgräben, die hoch oben durch das Vulkangebirge ziehen. Und da kann man toll 20, 30 Kilometer wandern in ganz großer Höhe. Das Problem ist nur, dass rechts der Felsen hochgeht und links stürzt es tief runter. Und ich habe ein bisschen Höhenangst. Und geht mir dann oft so, dass mir dann schwindelig wird, wenn ich runtergucke. Und das ist genau dieses, wenn einen dann auf einmal die Angst abzustürzen, die Angst runterzufallen, in den Bann zieht, dann ist die Gefahr viel größer, dass man tatsächlich runterfällt. Und meine Frau sagt dann einfach, die hat keine Höhenangst, die sagt dann einfach, guck auf den Weg. Und das ist gut. Wenn die Angst runterzufallen, die Angst zu versinken, einen in den Bann zieht, wie gut, wenn, so wie bei Petrus, dann eine Hand da ist, die einen hält und schützt und die man ergreifen kann. Petrus sinkt und schreit um Hilfe und Jesus streckt ihm seine Hand entgegen und hält ihn fest und sagt, schau auf mich und schau nicht auf die Tiefe des Wassers. Lass dich nicht in den Bann kriegen von dem, was dich an Not da fesseln will, sondern schau auf mich und ergreife meine Hand. Warum zweifelst du, fragt ihn Jesus, warum wirst du hier zwiefältig? Ich lausche auch hier auf den Ton, in dem Jesus das sagt. Ärgerlich oder belehrend oder verurteilend, nein, ich höre es liebevoll und ermutigend, weil Jesus die Realitäten kennt und weil Jesus weiß, wie sehr wir zwischen diesen beiden Realitäten des Glaubens und der Verheißungen Jesu und der Wirklichkeit Jesu auf der einen Seite und den Realitäten des Lebens, die uns auch in ihren Bann ziehen wollen, auf der anderen Seite manchmal hin und her gerissen sind und auch selber zwiefältig werden und zweifeln. Jesus kennt das. Und genau davon will diese Geschichte erzählen und genau das spiegelt sie wieder. Diese Zwiefältigkeit gehört zum Leben, zum Glauben. Es gibt sie, diese angstmachende und manchmal auch lähmende Realität im Leben und auch in der Gemeinde. Aber es gibt sie eben auch auf der anderen Seite, die Realität Jesu. Mitten in der Realität des Lebens ist Jesus mit seiner helfenden Hand. Und mitten im Leben, mit all seinen Stürmen ermutigte uns Jesus, nehmt doch diese Hand. Zweifelt und verzweifelt nicht, sondern verlasst euch auf mich. Meine Hand hält euch doch, denn ich bin es. Ich bin da und ich halte euch. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und so bleibt am Ende dieser Geschichte und hoffentlich auch in unserem Leben tatsächlich nur die Anbetung. Die Jünger fallen auf die Knie und sagen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn, der Auferstandene und Lebendige, bei uns und mit uns in der Realität unseres Lebens. Amen.